Die Übung, und es ist keine Übung, aber es ist eine Übung, ja, und zwar, was das Prophetensein betrifft. Ja, durch Beten in anderen Sprachen öffnen wir unseren Verstand für das verständliche Wort von Gott, für seine Visionen, für das, was er uns mitteilen will. Beten in anderen Sprachen setzt die anderen Geistesgaben frei. Und von daher, wenn du die Gelegenheit hast, hier in der Versammlung in anderen Sprachen zu beten, tu es. Öffne deinen Mund und bete so laut. Es mag sein, dass du leise anfängst, ja, aber dann wird Kraft kommen und diese Kraft bewirkt, dass du lauter werden kannst. Diese Kraft bewirkt, dass du nicht immer dieselben Worte sagst, sondern es kommen mehr Worte vom Heiligen Geist. Und jedes Wort hat einen Sinn, und zwar den Sinn Gottes. Denn der Heilige Geist kann nur Gottes Worte geben, denn er ist Gott, der Heilige Geist. Ja, das, ne? So, und das ist doch super. Ja, okay, ich habe mich natürlich gefreut auf der Pfingstkonferenz, dass als ich während der Predigt anfing, in anderen Sprachen laut zu sprechen, es auf einmal in Gesang überging. Und das war plötzlich, ja, und ich denke, das ist Tahila. Tahila muss vom Heiligen Geist hervorgebracht werden. Ja, ich dachte, vorhin soll ich anfangen zu singen, aber ich bin nicht durchgekommen. Es war noch nicht der Durchbruch. Ja, gut. Ich möchte heute über die Gemeinde zu Thyatira sprechen, in Bezug zu Isabel und den Ahab-Typen dort. Ja. Und zwar steht das in Offenbarung 2, ab Vers 18. Ich lese das gleich vor. Ja, so, in dieser Gemeinde tauchte also diese Isabel auf. Die heißt in dieser Schrift hier sogar Isabel. Ja, und hinter dieser Isabel stand Astarte oder Aschera, wie sie auch genannt wird. Ja, um Propheten Gottes zu unmoralischen sexuellen Praktiken zu verführen, um sie zu flüsternden Weichlingen zu machen. Es gibt da so ein berühmtes Foto aus den 70er Jahren, Easy Rider. Ja, das waren noch Männer mit Bart und langen Haaren. Die hatten ihre Motorräder. Ja, und dann, neulich wieder gesehen, dieses Bild. Einmal Easy Rider, die Motorradrocker. Und dann daneben das Bild, zwei junge Männer auf dem E-Roller. Sahen wie Schwule aus. Ja, also keine Männer mehr. Ne? Wie Weichlinge sahen die aus. Das heißt nicht, dass die Easy Rider-Generation eine gute Generation war. Die haben arge Dinge gemacht. Ne? Also alle Menschen sind Sünder, sagt die Bibel. Da ist keiner, auch nicht einer, der Gutes tut. Und die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Aber als ich dieses Foto sah, auf der einen Seite die Easy Rider, Motorradfahrer, und auf der anderen Seite die E-Rollerfahrer da, ja, da habe ich mich doch entschieden, wieder auf die Seite der Motorradrocker zu gehen. Ja. Oh. Also das Programm in Deutschland, in Europa und dann auch Amerika ist, Weichlinge hervorzubringen. Ja, und das ist nicht in Gottes Sinn. Ja, und dieser Geist der Astarte schlich sich schon gleich in die frühe Kirche des ersten Jahrhunderts, wie wir es im Schreiben Jesu an die Gemeinde zu Thyatira lesen können. Okay, kriegst du das hin? Ist ein bisschen kompliziert, sonst lese ich aus der Bibel. Okay, Okay, ja, okay, ich lese aus der Bibel. Das steht in, weil es ist ein bisschen, ja, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Weiter. Also ich lese doch aus der Bibel vor. Es, ja, geht nicht mehr, ist irgendwas komisch gelaufen da. Okay, ich versuche es mal, ich brauche Licht. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihre Zeit und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett. Und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht von einer Last, ich will noch eine Last auf, also keine Last auf euch werfen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. So, das ist erstmal diese ganze Rede Jesu über Thyatira. Thyatira bedeutet Opfer der Zerknirschung oder Weihräuchernde. Thyatira wurde von einem der Generäle Alexander des Großen gegründet. Diese Stadt hinterließ keinerlei Eindruck. Sie war armselig, schwach und nichtssagend. Später wurde sie durch das Färben von Stoffen in Rot und Purpur bekannt. Also wir merken uns Rot und Purpur. Und wer kam aus Thyatira? Die Lydia, von der wird in Apostelgeschichte 16, Vers 14 berichtet. Lydia, die Purpurhändlerin, kam aus Thyatira. Und zu der wurde Paulus geführt. Und bei der Lydia waren noch andere Frauen und Paulus wurde dorthin geführt. Der Heilige Geist führte ihn zu der Lydia und den anderen Frauen. Also die Frauen wurden dort, wo die Lydia war, bevorzugt. Die Männer kamen später dran. Ich glaube, das war in Philippi. Ne? Jetzt müsste ich die Geschichte von Philippi sagen, Paulus hat dort dann einen bösen Geist aus einer Wahrsagerin ausgetrieben und diese Frau benutzten, um durch sie Geld zu verdienen, die Zuhälter sozusagen, die hatten nun kein Einkommen mehr durch diese Frau und verklagten Paulus und Silas. Und aufgrund dessen wurden Paulus und Silas in das Gefängnis geworfen, aber bevor sie ins Gefängnis geworfen wurden, wurden sie geschlagen. Und die hatten Wunden. Und das hat bestimmt sehr wehgetan. Und um Mitternacht im Gefängnis begannen Paulus und Silas, Gott zu loben und zu preisen, ihn hoch zu erheben. Und dann gab es ein Erdbeben. Und die Ketten, an denen sie gefesselt waren, die fielen von ihnen ab und auch von den anderen Gefangenen. Und der Gefängniswärter, der bekam das mit und der wollte sich ins Schwert stürzen, weil er dachte, sie sind alle abgehauen. Und er wäre zur Rechenschaft gezogen worden und wäre wahrscheinlich auch getötet worden. Aber Paulus sagt, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. So, und dann kam der Kerkermeister und wenn ich mich recht erinnere, fiel er schon vor denen nieder. Und Paulus und Silas verkündigten ihm und sein Haus das Evangelium. Und die wurden gläubig an Jesus und wurden noch in derselben Nacht im Wasser getauft. Also wieder ein Indiz, dass man nicht erst 3 Jahre eine Tauflehre bekommen muss, um getauft zu werden. Die wurden getauft, die wurden gleich der Gemeinde, die durch die Lydia da in Philippi entstanden war, hinzugetan. Halleluja. Also die Lydia kam aus Thyatira und sie war eine Purpurhändlerin, denn die Stadt Thyatira hatte mit Purpurgewändern oder Teppichen oder was auch immer zu tun. Bitte? Farbe, ja. Ja, wurden also gefärbt, die Stoffe. Ja, durch Rot und Purpur. Also wir merken uns Rot und Purpur. Ja, die Gemeinde zur Thyatira repräsentiert die 4. Periode der Kirchengeschichte, in welcher der biblische Glaube gegen äußerliche Werke ausgetauscht wurde. So diese 7 Gemeinden, an denen Jesus durch Johannes 7 Sendschreiben senden ließ, sind zeitlich, oder man kann die auch zeitlich einordnen, der Reihenfolge nach. Die erste war Ephesus, dann kam Smyrna, dann kam Pergamon, dann kam Thyatira, also die 4. Und danach Sardes und dann Philadelphia und dann Laodicea. Und es wird gesagt, dass wir jetzt in der Zeitperiode von Laodicea sind. Und zu der Gemeinde in Laodicea wurde gesagt, tut Buße. Ja, wenn ihr das tut, wenn ihr umkehrt und mehr wollt, Gott hat mehr für dich, und mehr wollt, das sage ich jetzt, interpretiere ich da rein, wenn ihr mehr wollt und mich in eurem Herzen wirken lasst, dann werdet ihr überwinden, und wer überwindet, der wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Das heißt also, in dieser Gemeinde zu Laodicea wird schon darauf hingewiesen, auf die Entrückung. Und da gibt es halt viele Christen auch heute, die sind mit dem zufrieden, was sie mit Jesus bisher erlebt haben und richten sich gut ein und gehen in Gemeinden, wo sonntags vormittags nur 1 Stunde Gottesdienst ist. Ja, es wird 10 Minuten Lobpreis gemacht, 5 Minuten Ankündigung mit Geld einsammeln und vielleicht gibt es noch Zeugnisse. Und dann wird 20 Minuten gepredigt, dann noch ein Lied und dann steht der Pastor an der Tür und verabschiedet die Leute. Ja, es ist für uns genug. Ich bin so froh, dass wir nur 1 Stunde sitzen müssen. Ja, es ist so langweilig. Aber ich habe ja sonst alles. Was will ich noch mehr? Hab ein Auto, hab ein Haus, hab eine gute Arbeitsstelle. Ja, ich habe mein Leben gut eingerichtet. Gott hat mich gesegnet. Ja, und er sorgt dafür, dass ich gut durchs Leben komme. Weder heiß noch kalt, lau. Und das wollen wir nicht sein. Ja, das wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht lau sein. Wir wollen laut sein. Wir wollen in dieser Welt einen Lauten machen und keinen Leisen, oder? Ja, und wir trainieren das hier, wenn wir hier in anderen Sprachen beten, ja, dass wir laut sind vor Gott. Das muss trainiert werden. Das muss trainiert werden. Ich habe viele Jahre lang und auch heute noch im Wald angefangen, laut in anderen Sprachen zu beten. Ja, laut. Man muss sich dran gewöhnen, laut zu werden. Nicht laut zu werden, sondern laut zu werden. Halleluja. Ja, Thyatira war eine Durchgangsstadt. Die Gemeinde dort erlitt keine Verfolgung. Sie wuchs und wuchs, allerdings nicht nur zum Guten. Aber zu dieser Gemeinde spricht Jesus, der Augen hat wie Feuerflammen. Vers 18. Nochmal. Zweite Offenbarung, Vers 18. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Das heißt, ich habe Liebe in Jesu Augen gesehen, noch nicht diese Feuerflammen. Ja, aber ich kann mir das vorstellen, ja, dass richtig Feuer aus den Augen herauskommt. Feuer. Und seine Füße sind wie Golderz. Feuer ist rot und Golderz ist nicht purpur, ne? Goldig, ne? Also Jesus bezeichnet sich hier als Sohn Gottes. Das sagt der Sohn Gottes. Zu der Zeit des Apostel Johannes stellte man in Thyatira Gegenstände aus Messing und Bronze her. Deshalb gab es auch eine Gießerei in der Stadt. Und darauf nimmt Jesus Bezug. Augen wie Feuer und Füße wie Golderz. Und dann Vers 19, da heißt es, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Das ist auch hier in der Gemeinde zu finden. Ja? Liebe, Glauben, Dienst, Geduld. Ja, was habe ich, 51 Jahre schon Geduld. Geduld. Gott hat gewisse Dinge gesagt und von den Dingen, die er gesagt hat, ist bisher nur wenig hervorgekommen. Das heißt also, ich lebe in Geduld und ihr mit mir lebt in dieser Gemeinde in Geduld. Und weißt, dass du je länger, je mehr tust. Werke und Liebe. Die Thyatira-Periode dauerte circa 1000 Jahre, von Jahr 600 ungefähr. Das Papsttum wurde gegründet um 600 bis 1600. So lange wird gesagt, haben Leute, die sich da intensiv mit befasst haben, mit den sieben Sendschreiben, haben das herausgefunden. Ja, am Anfang war die Gemeinde Jesu so wie die Gemeinde zu Ephesus. Dann gab es die Periode von Smyrna. Dann gab es die Periode von Pergamon. Und um 600 nach Christus kam die Gemeinde von Thyatira auf. Nicht nur in einer Stadt, sondern das ganze christliche Geschehen war wie damals zu Thyatira. So, und es ging bis zur Zeit der Reformation. Ja, und die wenigen Gläubigen während dieser Zeit werden wegen ihren Werken, ihrer Liebe, ihren Glauben und ihrer Geduld gerühmt. Am Ende dieser Zeit kamen Persönlichkeiten hervor wie John Knox, Johannes Huss und Martin Luther. Ja, es war ein Wendepunkt, so wie Gilgal von dem Ort, ich ja am Sonntag sprach. Ne? Es gab eine Umwälzung. Ja, Thyatira. Ja, und die katholische Kirche war zu jener Zeit isabelisch veranlagt. Rot und Purpur waren die Farben der abgefallenen Kirche. Deswegen sagte ich vorhin, merkt euch Rot und Purpur. Ja, es wurde nach außen hin so getan. Wer weiß, wie heilig die sind. Und im Grunde waren sie isabelisch und waren in Hurerei verstrickt, in Habgier und allen Sünden, ja, die man sich so denken kann. Thyatira zeigt die Gefahr, was passiert, wenn das eigene Ich Zentrum des Lebens wird. Macht, Ehre und Reichtum zu erlangen, sind dann das Ziel. Jesus verschwindet aus dem Blickfeld. Und das geschah mit der katholischen Kirche ab 600. Nicht sofort in der Weise, wie es zu der Zeit war, als Jan Hus und Martin Luther hervorkamen und das Evangelium wieder emporhielten. Am Anfang, das war schleichend, aber es wurde immer schlimmer. Muss ich jetzt nicht drauf einsteigen, aber das war die Zeit, das war das finstere Mittelalter. Und zur Zeit von Luther, da wurde es wieder heller, da ging die Sonne wieder auf. Langsam, sie kam so langsam am Horizont empor. Ja, das Ich wurde zum Götzen. Der Gottesdienst ist nur noch äußere Zeremonie und keine Anbetung Gottes mehr. Nur noch äußere Zeremonie. Und in diesen Zeiten, wenn es dann mal Aufschwünge gab, dann kam die Tradition. Und das darf bei uns nicht geschehen. Wir müssen weiterziehen. Darüber habe ich ja Sonntag gesprochen. Von Gilgal nach Bethel, von Bethel nach Jericho, von Jericho zum Jordan, über den Jordan. Und dann ist Entrückung. Halleluja. Ja, Werkheiligkeit war angesagt. So, und Luther hat gepredigt und das hat ihn befreit von einer ganz schweren Last, dass es Gottes Gnade ist, die uns zum Glauben führt, und der Glaube ist es, der die Gnade annimmt. Wir haben die Gnade Gottes erkannt, die Gnade bewirkt Glaube, der Glaube bewirkt, dass wir die Gnade annehmen können. Das heißt also, die Gnade, die uns widerfahren ist und uns widerfährt und widerfahren wird, ist nichts anderes, als dass Gott unser Leben in die Ebenbildlichkeit Jesu hineingestaltet. Und nicht wir es sind, die das tun. Das ist das Evangelium. Der Heilige Geist gestaltet uns in das Bild Jesu. Ist das nicht super? Letztendlich braucht man noch nicht mal Werke tun, um in das Bild Jesu gestaltet zu werden, sage ich jetzt mal provozierend. Aber warum tun wir Werke? Weil wir Jesus lieben, weil wir wollen, dass er bekannt wird auf Erden. Ja, oder? Und nicht zu unserer Begünstigung. Ja, wir bekommen Lohn, wenn wir das tun. Aber es trägt nicht dazu bei, dass wir gestaltet werden in das Bild Jesu, sage ich mal wieder provokativ. Ja, wir lieben Jesus, wir wollen Jesus segnen. Wir wollen, dass er bekannt wird, dass seine Herrlichkeit offenbar wird. ja, wir wollen, dass Menschen dazukommen und da setzen wir uns ein. Das sind gute Werke. Aber diese guten Werke, die werden ja durch Gnade, ja, das ist wiederum Gnade. Von daher tragen sie wiederum dazu bei, dass der Heilige Geist uns gestaltet in das Bild Jesu. Aber wir tun nicht diese Werke, um in das Bild Jesu gestaltet zu werden, sondern wir glauben, weil das Wort uns das so sagt, dass der Heilige Geist uns in das Bild Jesu gestaltet, dass er am Werk ist und unseren Charakter, dem Charakter von Jesus, nicht nur ähnlich macht, sondern in Übereinstimmung bringt. Also irgendwann konnte ich dieses, wir werden Jesus ähnlich, nicht mehr hören. Wir werden mit ihm in Übereinstimmung gebracht. Halleluja. So, und das ging verloren, seitdem das Papsttum so richtig hervorgehoben wurde, ab dem 6. Jahrhundert. So, Gott, der Gottesdienst ist nur noch äußere Zeremonie, keine Anbetung Gottes. Werkheiligkeit und pharisäische Gesetzlichkeit. Die eigene Ehre wird gesucht, nicht die des Herrn. Wir lieben Jesus, wir wollen Jesus verherrlichen. Wir geben ihm die Ehre. Und wenn wir geehrt werden, dann sagen wir, die Ehre gebührt Jesus. Und damit weisen wir wieder auf Jesus. Und wenn wir auf Jesus weisen, dann werden wir beim Vater bekannt. Natürlich kennt er uns. Aber dann ehrt er uns, der Vater. So steht es im Johannesevangelium. Ja, das ist die Richtung. Jesus ehren. Wer Jesus ehrt, ehrt den Vater. Und der Vater ehrt den, der Jesus ehrt. Ist das nicht wunderbar? Also, dass wir auch geehrt werden, und zwar vom Vater. Wir trachten nicht danach, jetzt ehre mich doch mal, Karin, ehre mich doch mal. Es steht doch in Epheser Kapitel 5, die Frau ehre ihren Mann. Dann sagt sie, hast wohl einen Vogel, wa? Ach, nebenbei gesagt, ich hatte ein Bild. Irgendjemand sprach von Vögeln in dem Baum, ja, der durch ein Senfkorn entstanden ist. Ja, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das gepflanzt wird, aus dem ein großer Baum wird. Und dann nisten dann die Vögel drin, die Vögel sind da. Und dann bekam ich das Bild, Jesus sagt ja, das, was auf dem Weg gesät wurde an Samen, da kommen die Vögel und picken es auf und nehmen es weg. Und Jesus sagt, diese Vögel, das ist das Teuflische, der Teufel, ne? Das sind die bösen Geister. So, und was ist, wenn bei dir im Kirschenbaum die Stare sind und die Kirschen wegpicken wollen? Was machst du? Klatscht, bist laut, ne? Sagst nicht, ihr Vögel, verschwindet aus dem... Sondern du gehst ran, du bist laut. Und klatscht vielleicht oder was weiß ich was. Und dann verschwinden die, die flattern weg. Und viele böse Geister sind so wie die Vögel, die muss man verscheuchen. Ja, die hauen ab, die verschwinden, die haben Angst. Die haben Angst vor den Kindern Gottes, die haben Angst vor denen, die an Jesus glauben. Die verschwinden. Kannst du das sehen? Vögel im Baum und du verscheuchst die und die flattern los und hauen ab. Und so sind die bösen Geister auch. Die, wenn du die erschreckst und wenn du gegen die kommst, die hauen ab. Die verschwinden. So, wie sind wir denn dahin gekommen? Also, Ehre gebührt Jesus. Und im Grunde wurde das ganze Papsttum so eingerichtet, dass der Papst die Ehre bekam. Und während dieser Zeit, dieses Papsttum in Blüte kam, da kam auch die verkehrte Lehre über Maria auf. Ja, und Maria wurde auf den Thron gesetzt und es wurde immer mehr darauf hingelehrt, man muss erst zu Maria kommen und Maria das Anliegen sagen. Jesus ist ein strenger Herr, ja, der hört nur auf seine Mutter. Wenn du zu dem kommst, also dann kannst du enttäuscht werden. Aber wenn du zu seiner Mutter kommst und ihr dein Anliegen sagst, dann geht die zu Jesus und Jesus hört auf seine Mutter. Jesus hört auf seine Mutter. Und du kennst die Evangelien, du weißt, wie Jesus seine Mutter manchmal behandelt hat. Ja, da denkt man, Mann, wie behandelst du deine Mutter, Jesus? So, wer bist du denn? So, ich übertreibe jetzt, ne? Wer bist du denn? Sind das nicht meine Brüder und Schwestern, die meinen Willen tun, die den Willen Gottes tun? Ja, so, und es gibt eine wahre Geschichte in der Bibel sind ja alle Geschichten wahr, da kommt ein Sohn Davids, Salomon war schon König, da kommt der eigentlich König werden wollte, zur Mutter von Salomo und bittet die Frau, die Mutter von Salomo, ob sie nicht ein Wort bei Salomo für ihn einlegen kann, dass er die und die Frau heiraten möchte. Ob Salomo ihm nicht die Erlaubnis gibt, das zu tun. Und dann lässt die Bathseba sich überreden und geht zu ihrem Sohn Salomo, dem König. Und er wird zornig, wird Salomo. Und sagt, der dich beauftragt hat, das zu tun, der ist des Todes. Eine heftige Geschichte, ne? Und diese Geschichte wurde mir aber groß im Zusammenhang mit Maria und Jesus. Jesus ist der direkte Ansprechpartner. Jesus und nicht Maria. Ne? Man liest nichts anderes aus der Bibel heraus. Und auch man geht auch nicht zu den Heiligen und legt doch mal ein Wort bei Jesus ein. Nein, das sind keine Vermittler. Ja, das sind keine Vermittler. Man kann höchstens sagen, wie ich es hier mit Karin tue, bete doch bitte für mich. Ja? Damit ist Karin kein Vermittler, aber ein Fürbitter. Sie bittet für mich, mit mir. Ein Fürbitter. Und das möchte unser Gott. Ja, dass, aber nicht, dass Karin dann zu Maria geht und für mich bittet, dass sie doch zu Jesus geht und dann das Anliegen sagt. Und außerdem, wenn wir entsprechend des Wortes Gottes beten, dann erhört er sofort. Wir brauchen das Gebet nicht 100-mal oder 1000-mal wiederholen. Wenn wir es wiederholen, dann bezeugt das, dass wir nicht glauben, dass er erhört hat. Er ist nicht schwerhörig. Ne? Also es bezeugt, wenn wir immer wieder dieselbe Bitte vortragen, dass der Glaube noch nicht vollständig ist in uns. Der Glaube sagt, danke, du hast mich erhört, das ist entsprechend deines Wortes und du tust, was du zugesagt hast und ich will es erleben. Man kann ihn erinnern. Und dann sagt er, ja, ich bin unterwegs. Oder der Engel ist unterwegs. Ja, die Mächte der Finsternis stehen dem entgegen. Ja, bleib dran, sag danke. Da ist der Weg, wo dann das Erbetene zu dir kommt. Bleib dran, du hast es. Es kommt zu dir, sei dankbar, opfere Dank. Also wir sind ja Vorhin habe ich ja die kleine Opferlehre gebracht. Also unser Opfer ist, Gott gegenüber ihm Dank zu sagen. Und wenn wir ihm Dank sagen, dass wir es empfangen haben, damit bekunden wir, dass wir glauben, dass wir es haben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Ich weiß, das ist schwer. Und da fängt dann der gute Kampf des Glaubens an, ja, dass wir dranbleiben. Halleluja. Okay, Vers 20 bis 23. Da kommt nun die Isabel ins Spiel. 20 bis 23. Ah ja. Aber ich habe gegen dich. Zuerst hebt er hervor das Gute, was doch noch zu finden ist. Und auch zu der finsteren Zeit, im finsteren Mittelalter, als die katholische Kirche immer mehr abdriftete, gab es auch noch wahre und echte Gläubige. Und die wurden dann sogar von der Kirche, von der katholischen Kirche verfolgt. Will ich jetzt nicht weiter darauf einsteigen, möchte es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, aber ich habe gegen dich, dass du die Aschera, die Astarte duldest. Ich habe gegen dich, dass du die Astarte auf den Thron gesetzt hast und die auch noch als Maria ausgibst. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ja, weiter. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große Trübsal. Wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Wer war Isabel? Das wissen wir bereits. Isabel war die Frau des Königs Ahab und sie betrieb extremen Götzendienst. Es scheint, dass Jesus im Brief an die Gemeinde zu Thyatira auf den Geist der Isabel hinweist, also auf den Geist, der die Isabel, die Frau des König Ahabs, trieb. Mag sein, dass die dort in Thyatira angesprochene Isabel auch gleichen Namens war. Ne? Ich gehe davon aus, dass das auch so war. In der Gemeinde zu Thyatira war sie eine Frau mit großem Einfluss. Sie war eine Prophetin und lehrte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Isabel verkleidet sich und stellt sich unter anderem als Maria dar. Das habe ich schon gesagt. In der Kirche zu Thyatira wurde Jesus mehr und mehr beiseite gesetzt und für ihn auf die Himmelskönigin, die vermeintliche Maria, verwiesen. Thyatira ist ein Bild für die katholische Kirche, habe ich schon gesagt, welche geistliche und politische Macht erhalten wollte und deshalb mit weltlichen Geistern Hurerei trieb. Jetzt sind wir dabei. Und lehrte, Hurerei zu treiben. Die verkehrte Prophetin lehrt, Hurerei zu treiben. Das meint verkehrte Lehren. Die weltlichen Dinge anzunehmen und mit den weltlichen Dingen Hurerei zu treiben. Und im Alten Testament können wir darüber einiges lesen, dass Israel Hurerei trieb mit den Ägyptern, mit den Assyrern, mit den Babyloniern. Das heißt also, die boten sich da, da steht sogar, normalerweise nimmt eine Hure Geld, ja, für ihren Dienst. Und du, Israel, ich glaube, es steht in Hosea, und du, Israel, gibst auch noch Geld, damit die mit dir huren. Ja, das Und wenn da geistliche Hurerei ist, dann ist die fleischliche Hurerei nicht weit. Ja, die geistliche Hurerei setzt fleischliche Hurerei frei. Und wir sehen, was in Deutschland los ist, in Europa los ist. Ja, es wird geistliche Hurerei wegen der Geschäfte mit den Arabern getrieben. Ja, es wird geistliche Hurerei getrieben mit anderen, mit China zum Beispiel, um Geschäfte zu machen. Und das kann man daran erkennen, dass man dass der deutsche Staat jetzt nicht so zu Israel steht, wie er mit zu Israel stehen sollte. Ja, weil sie in geistlicher Hurerei mit den Arabern sind. Und um die ruhig zu stellen, um weiterhin Geschäfte zu machen, wird Israel von Deutschland beschnitten. Okay. Also Thyatira ist ein Bild für die katholische Kirche, welche geistliche und politische Macht erhalten wollte und deshalb mit weltlichen Geistern Hurerei trieb. Sie zieht die Gläubigen von ihrem rechtmäßigen Bräutigam weg und hat die Gläubigen zu geistlicher Hurerei verführt. Und das Götzenopferfleischessen bedeutet das Essen verkehrter Lehre, falscher Gottesdienste im übertragenen Sinn. Götzenopferfleischessen bedeutet Essen verkehrter Lehre. Ja, es kam durch Verehrung gewisser Geister, kam verkehrte Lehre in die katholische Kirche. Und so ist das auch in der evangelischen oder protestantischen Kirche geschehen. Und andere Gemeinden, die einen super Anfang hatten, sind irgendwann in Hurerei hineingeraten und im übertragenen Sinn in das Essen von verkehrter Lehre, also Götzenopferfleisch essen. Isabels Kinder und die von ihr Verführten sind zu unterscheiden. Also, wenn ihr euch erinnert, Isabel hat in der Gemeinde etliche verführt und Isabel hatte Kinder. Es ist wichtig, da eine Unterscheidung zu sehen und besonders im Zusammenhang mit dem, was ich jetzt noch sagen werde. Die Kinder der Isabel, die sind wie Isabel, die haben die Gene der Isabel. Die Verführten sind vom Weg abgekommen und die haben noch nicht die Gene der Isabel. Die von ihr Verführten tun, was sie ihnen als richtig nahegelegt hat. Also, die von ihr Verführten tun, was von ihr ihnen nahegelegt worden ist. Die sind auf die verkehrte Lehre eingestiegen und entsprechend handeln sie dann auch. Es gab vor 15 Jahren, die Gemeinde gibt es immer noch, und es war damals eine Bewegung, die starteten gut, aber die kamen immer mehr in fleischliche Hurerei, weil sie eine gewisse Lehre in ihre Gemeindebewegung aufgenommen hatten. Ich muss jetzt diese Gemeindebewegung nicht nennen, die sind unter ferner Liefen zurzeit. Und dann gab es Ehebruch und Pastoren, die Familien wurden dadurch zerstört. Also es gab dadurch viel Leid. Isabel wird aufs Bett geworfen. Dort, wo sie gesündigt hat, muss sie sein. Alle, die mit ihr die Alle, die mit ihr Ehebruch treiben, gehen in die große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun. Das steht also in dem Vers 22, ist das so? Siehe, ich werfe sie aufs Bett, die Isabel, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal. Also die gehen in die große Trübsal. Das betrifft die heutige Zeit. Und in der Vergangenheit, über die Jahrhunderte, ich denke, dass alle, die mit der Isabel Ehebruch getrieben haben, von ihr verführt worden sind, in Trübsal gelebt haben, sogar in großer Trübsal, und dann irgendwann gestorben sind und dann höchstwahrscheinlich, wenn sie keine Buße getan haben, nicht bei der Entrückung dabei sind. Gerettet, ja, aber da steht, dass sie in große Trübsal kommen. Da steht nicht, dass sie ihre Rettung verlieren, sondern sie kommen in große Trübsal. Und in dieser letzten Phase hier auf Erden ist es wichtig, dass alle, die von der Isabel verführt worden sind durch ihre Prophetien, dass sie Buße tun, dass sie umkehren, dass sie mit bei der Entrückung dabei sind. Ja? Und nicht zurückbleiben und die große Trübsal mit durchmachen müssen. So lege ich das aus. Isabels Kinder werden getötet. Sie werden mit dem Tod geschlagen, mit dem Tod getötet. Was das heißt, hört sich schlimm an, ist höchstwahrscheinlich auch sehr schlimm. Vielleicht sind sie nicht mehr zu retten. Aber da werde ich weiter drüber nachdenken. Ist eine ganz andere Kategorie. Und dann wird es erneut unterschieden zwischen den von Isabel Verführten und den Kindern Isabels. Die mit Isabel Ehebruch treiben, die Verführten gehen in die große Trübsal, habe ich gesagt. Isabels Kinder werden mit dem Tod getötet. Habe ich eigentlich schon vorgelesen, ne? Okay. So, und ich habe mir hier notiert, nur die Augen wie Feuerflammen können den versteckten Machtmissbrauch der Isabel durchschauen. Christus in uns. In uns, er hat die Feuerflammen. Und wir brauchen das durchdringende Schauen, ja, das Erkennen, was da geschieht. Wenn Lüge prophezeit wird, wenn prophezeit wird, um Menschen abtrünnig zu machen von dem wahren Glauben. Also nur die Augen wie Feuerflammen können den versteckten Machtmissbrauch der Isabel durchschauen und nur die Golderzfüße vermögen es, Isabel unter den Füßen zu halten. Die Golderzfüße vermögen es, den Geist der Isabel unter den Füßen zu halten. Jesus ist in uns und er hat diese Füße, diese Golderzfüße, ja, und der ist nicht irgendwo versteckt da hinten hinter der Biegung in meinem Herzen, sondern wir sollen in unserer Vorstellung bekommen, dass wir mit ihm eins sind. Nicht, dass ich Jesus bin, aber dass ich mit ihm eins bin. Und wenn ich das sehe, dass ich mit ihm eins bin, dann sehe ich die Golderzfüße bei mir. Dann sehe ich die feuerflammenden Augen bei mir. Christus in mir ist die Hoffnung meiner Herrlichkeit. Es geht darum, ja, um diese, dass wir uns das vorstellen können, dass wir vollkommen eins mit ihm sind. Ja, das heißt also, ich stelle mir vor, Jesus in mir, ich in ihm, und er ist nicht irgendwo in der Ecke meines Herzens, wo er nicht zu sehen ist, und ich habe ihn dann noch unter den Scheffel gestellt, unter sein Licht. Nein, wenn das so ist, er möchte, ja, dass wir das Bewusstsein bekommen, dass wir in Einheit mit ihm sind. Und das nicht nur im Geist, sondern dass der Prozess da ist, dass die Einheit mit ihm in unserem Blut ist, die Einheit mit ihm in unserem Körper ist. Und denn es steht in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17, so wie Jesus ist, so sind wir jetzt in dieser Welt, so wie er ist. Und der Heilige Geist bewirkt, er führt uns dahin, dass wir das mehr und mehr verstehen, dass wir das mehr und mehr sehen können. Und wenn wir das sehen und sehen und sehen und sehen, dann wird es sichtbar. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben, Tage 4,17, oder ist es 18? Denn wie, ach ja, da steht es, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Da steht nicht, so sind wir auch dann im Himmel, sondern so sind auch wir in dieser Welt. Identifikation. Ich identifiziere mich mit Jesus. Das heißt also, ich sehe mich so, wie Jesus sich selber sieht. Ich betrachte ihn in dem Evangelium und münze das auf mich. Denn wir sollen ja dieselben Werke tun, die er getan hat, und sogar noch größere Werke tun. So, und der Glaube hat mit Vorstellungskraft zu tun. So wie ich glaube, so kann ich, oder so stelle ich mir das vor. Und das Wort Gottes, es bewirkt in uns Glauben. Es bewirkt, dass wir die Vorstellung des Wortes Gottes bekommen. Die Vorstellung. Wir sitzen in unserem Kopfkino und schauen das Programm Gottes. Wir schauen Jesus, wie er ist, und sagen, danke, so wie du bist, Jesus, was ich jetzt sehe in meiner Vorstellung, so bin ich in dieser Welt. Ja? Oh, Karin hat Golderzfüße, hat den Feind und Augen wie Feuer. Also das alles beginnt in der Vorstellung. Kannst du dir vorstellen, dass aus deinen Augen das Feuer von Jesus kommt? Ja, dass du Golderzfüße hast? Ich kann es sehen im Geist. Die Vorstellung, ja, die ist im Geist. So, Herzen und Nieren erforschen. Vers 23 bis 25 in Offenbarung Kapitel 2. Und dann den Rest und dann sind wir auch durch. Vers 23 bis 25. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Das heißt also, wer Buße tut von bösen Werken, wird nicht bekommen nach seinen Werken. Aber über jede Sünde der Vergangenheit, wo der Geist Gottes dir oder mir gesagt hat, das war nicht gut, und du und ich, wir sind da einfach drüber weggegangen, wir bekommen es irgendwann wieder serviert und es geschieht an uns. Es ist wichtig, wenn der Geist Gottes sagt, da hast du gefehlt, dass du und ich auch sofort Buße tun und sagen, Herr, vergib, vergib. Danke für dein Blut, dass dein Blut mich reinigt und heiligt. Die Strafe dafür liegt auf dir, damit ich dein Shalom habe. Und Jesus hat das ja an die Gemeinde zu Thyatira das Wort gerichtet. Ne? Wenn ihr Buße tut, ja, dann werdet ihr nicht in die große Trübsal kommen. Aber wenn ihr keine Buße tut, die ihr von Isabel verführt worden seid und getan habt, was sie gesagt hat, dann kommt ihr in die große Trübsal. So, weiter. wir 23 nochmal. Ja, 24, das hatten wir nach euren Werken, 24. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, es ist, ich werde Satanist, um die Tiefen des Satans zu erkunden. Und man sagt, ich werde das nicht, auf keinen Fall. Es soll gelöscht sein, was ich da gesagt habe. Ja, nein, man geht ja nicht zu Satanisten, die sind ja da nicht mit gemeint, sondern die Satanisten haben ja eine gnostische Lehre hervorgebracht. Und viele sind abgefallen zu der Zeit und diese gnostische Lehre, die sah der Lehre von Jesus so ähnlich. Aber wenn man dieser gnostischen Lehre gefolgt ist und da tiefer eingedrungen ist, dann ist man in die Tiefen Satans eingedrungen. So ist das gemeint. Ja? So, wir brauchen keine gnostische Lehre, um noch tiefer Gott zu erkennen. Die Bibel reicht und es ist schön, dass viele Männer und Frauen Gottes Bücher geschrieben haben, die auch echt gut sind. Ja, es gibt auch Männer und Frauen, die Bücher geschrieben haben, die nicht gut sind, aber die gut sind, das ist dann wie eine Predigt aus dem Wort Gottes, wo einem dann auch die Augen geöffnet werden für gewisse Bereiche im Wort Gottes. Also davon ist ja nicht die Sprache, sondern und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen, sagt Jesus. Weiter. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Also es gibt einen gläubigen Überrest unter den Christen in Thyatira, die sich nicht verführen ließen. Sie werden in den Prüfungen Bestand haben und als heilige Christi offenbar werden. Vers 26 bis 29. Und wer überwindet, überwinden. Ich sehe gerade ins Mittelalter oder vielleicht auch darüber hinaus einen Brunnen, einen Wasserbrunnen im Dorf und da ist ein Gestell drüber mit einer Winde. Und um diese Winde ist ein Seil gewickelt und am Ende dieses Seiles ist ein Eimer. Und der Eimer wird durch Drehen dieser Winde nach unten gelassen und um an das Wasser ranzukommen, muss man überwinden. Einmal überwinden, zweimal, könnt ihr es sehen, wie da dran rumgedreht wird, dreimal überwinden, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und der Eimer ist oben und man hat das Wasser. Das heißt also, überwinden ist nicht eine einmalige Sache, sondern ein Prozess. Und wir sollen im Überwinden gesehen werden, damit der Eimer des lebendigen Wassers zu uns kommt, damit die Gebetserhörung zu uns kommt. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, also seine Werke, also nicht unsere Werke, seine Werke, dem will ich Macht geben über die Heiden. Ist doch eine super Aussicht. Also jeder Mensch wünscht sich doch, ermächtigt zu sein, oder? Oder möchtest du ohnmächtig sein, arm, klein und schwach? Nein, unser Gott ist groß und wir sind so, wie er ist in dieser Welt, nach 1. Johannes 5, Vers 17. Ne? So, und von daher, wir sind schon einen weiter, von daher, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Epheser 6, Vers 10. So, und da wollen wir drin sein, in der Macht seiner Stärke. So, sind wir, und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Also die Heiden, die in der Bosheit verhaftet sind und verhaftet bleiben wollen und dem Wort Gottes keinen Gehorsam leisten wollen. So, und Jesus Christus ist es, der die gottgemäße Kirche im tausendjährigen Reich leiten wird. Nicht die falsche Kirche, die Maria-Isabel-Kirche, die katholische Kirche, welche heute auf Erden in hurerischer Weise Christus repräsentiert. Also hurerische Weise mit fremder Lehre, mit gewissen Mystiken und gnostischen Einflüssen und so weiter und so fort. Ja, wir sind in Jesus und Jesus ist mit uns und in uns. Und von daher gilt auch für uns Psalm 2. Wisst ihr, was im Psalm 2 steht? Dass Jesus mit eisernen Stabe regieren wird. Und der Herr im Himmel lacht derer auf Erden, die auf Erden sind und versuchen, Jesus die Herrschaft vorzuenthalten. Jesus kommt durch. Jesus kommt noch vor dem Morgen des Gerichts und entrückt seine Gemeinde in seine unmittelbare Gegenwart. Ich lese das nochmal. Also der Morgenstern ist Jesus selbst. Der wird in Psalm 2 auch benannt, wenn ich mich recht erinnere. Ja? Jesus kommt noch vor dem Morgen des Gerichts und entrückt seine Gemeinde in seine unmittelbare Gegenwart. Amen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, du hast uns einiges mitgeteilt. Bitte hilf, dass wir das nicht vergessen, dass es in unserem Herzen als gute Saat liegt und durch dein Wirken aufgeht. Du bist unser Lehrer und wirke du, ja, dass durch das, was wir gehört haben, ja, dass es eine nächste Stufe ist, die uns hilft, auf eine weitere Stufe der Erkenntnis Jesu zu gelangen und das zu sehen, was in dieser Welt geht. Ich danke dir für deine Hilfe, Heiliger Geist. Ja, ich danke dir, dass du angefangen hast in uns das gute Werk und es auch vollendest. Amen.